Lasst uns zugleich fröhlich singen, beid groß und klein von Herzen rein, mit hellem Ton frei erklingen. Das ewige Heil wird uns zuteil, denn Jesus Christ erstanden ist, welches er lässt reichlich verkünden.
Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße euch zum Sonntag Misericordias Domini, das bedeutet Barmherzigkeit des Herrn. Im Volksmund heißt dieser Sonntag auch Hirtensonntag, weil Votum und Wochenspruch lauten: Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Was für ein Versprechen. Und Jesus hat keine leeren Worte gemacht. Leer war sein Grab, wo er lag. Damit auch wir durch ihn auferstehen und das Leben haben. Diese österliche Freudenbotschaft wollen wir nicht vergessen. In den Wochen nach Ostern in unseren Gottesdiensten in besonderer Weise bedenken und zum Ausdruck bringen. Es ist eine Botschaft, die nie zerstört werden kann. Weder durch äußere Gegebenheiten, noch durch Trauer vielleicht oder gesellschaftliche Umwälzungen, durch die Politik oder durch ein Virus. Diese Botschaft hat seit Jahrhunderten die Menschen getröstet und gestärkt und mit Hoffnung erfüllt. Georg Vetter hinterließ mit seinem Osterchoral mit Freudenzart zu dieser Fahrt, lasst uns zugleich fröhlich singen, ein Beispiel dafür. Dieses Lied erfreute Generationen von Gläubigen und gab ihnen eine Sprache für ihr Lob und für das Bekenntnis ihres Glaubens. Er ist der Erst, der stark und fest all unsere Feinde bezwungen und durch den Tod als wahrer Gott zum neuen Leben gedrungen. Auch seiner Schar verheißen klar durch sein rein Wort zur Himmelsport des gleichen Sieg zu erlangen. Unserem Herrn zu allen Zeiten und tut sein Heer je mehr und mehr mit Wort und Tat weit ausbreiten. So wird er uns aus Lieb und Gunst nach unserem Tod frei aller Not zur ewigen Freude geleiten. Predigt am heutigen Sonntag hält uns Pastor Ulrich Grabowski als Gastprediger aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Altenburg, die im Bahnhof ihr Zuhause hat. Gott segne sein Wort an uns allen, die es hören.
Gut, ich habe heute einen Text mitgebracht aus dem zweiten Teil der Bibel. Ein bekannter Text, den werden viele kennen, nämlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ist ziemlich bekannt. Steht Lukas Evangelium Kapitel 15. das passt auf mich ganz gut, meine Familienverhältnisse. Ich habe 3 Jahre älteren Bruder, wir waren also 2 Brüder und Vater. Mein Bruder war zu Hause immer der, der raus ist und hat ordentlich was losgemacht. Ja, also Fußball gespielt und auch viel Unsinn gemacht. Und ich war der Liebe, der immer zu Hause geblieben ist, nicht raus, Stubenhocker, sagte man damals, Klavier spielt, Vollzeit gekippt, immer lieb und nett. 2 Brüder auch völlig verschieden. Nur umgedreht kommt es in dieser Erzählung vor. Wir müssen doch uns klar machen, warum Jesus das erzählt. Der Ausgang dieser Geschichte ist ganz wichtig. Wie geht's los? Es heißt, zu Jesus kamen viele offensichtliche Sünder und Zolleinnehmer. Zolleinnehmer galten damals als Leute, die anderen nur übers Ohr hauen, zu viel einnehmen und so weiter. Also diese Menschen haben sich ständig, steht so im griechischen Urtext, ständig kamen die zu ihm und er hat ihnen geholfen. Und dann gab es dann noch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das waren damals die Frommen. Das sind heute wir, sage ich einfach mal. Ne? Ihr auch, ich auch. Die Frommen, also die in der Kirche gehen, die jetzt hier sitzen und so weiter. Und die, als sie das mitgekriegt haben, haben die gesagt, was ist denn das, dieser Jesus? Der nimmt die Sünder an und isst auch noch mit ihnen. War so richtig sauer. Daraufhin erzählt Jesus 3 Gleichnisse. Die sind alle im 15. Kapitel vom Lukas Evangelium. Das erste Gleichnis ist das vom verlorenen Schaf. Mann hat 100 Schafe, eins rennt weg. Der Hirte lässt die 99 zurück, geht dem einen nach, holt es und als er es wiedergefunden hat, feiert er ein riesiges Fest. Und Jesus schließt dieses Gleichnis ab, indem er sagt, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder mehr als über 99 andere, die das nicht brauchen. Also die Umkehr. Und dann erzählt er Gleichnis von einer Frau, die hat eine Münze verloren, sucht ihren ganzen Haushalt durch, findet die Münze wieder, macht ein großes Fest, lädt die Nachbarn ein, sagt, komm, wir feiern, ich habe mein Geld wieder gefunden, was ich gesucht habe. Dann geht es also um die Freude, wenn einer zum Glauben fährt. Und dann kommt diese Geschichte, die ihr sicherlich kennt, vom verlorenen Sohn. Den ersten Teil will ich nicht so mich lange aufhalten, der wird eigentlich immer benutzt. Deshalb ja auch die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich würde sagen, die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Und ich konzentriere mich auf den zweiten Teil heute. Aber den ersten Teil kurz erzählt, nochmal. Der jüngere Bruder sagt zum Vater, Vater, ich will jetzt mein Erbe haben. Das war eigentlich eine Frechheit, denn der war ja noch nicht mal gestorben. Da stell dir mal vor, du gehst zu deinem Vater und sagst, hey, ich möchte jetzt das Erbe haben. Ne? Er ist noch gar nicht gestorben. Der Vater zeigt aber tatsächlich, ohne Kommentar zahlt er ihm das aus. Und er nimmt das ganze Geld und geht ins Ausland. Wusch, weg ist er ab. Jetzt freut er sich. Er braucht bei seinem Vater nicht auf dem Hof zu arbeiten, sondern bringt das ganze Geld durch. Hat viele Freunde, lädt die ein zum Essen, was weiß ich. Das heißt auch, er hat gehurt, hat also mit irgendwelchen Mädchen rumgemacht, hat viel Geld gekostet. Und dann ist das Geld alle. Ein Riesenbetrag, weg ist es. Und ausgerechnet entsteht in gleicher Zeitung auch noch ein Hungersnot. Jetzt gibt es gar nichts mehr. Jetzt fängt er an zu hungern. Da findet er einen Menschen, der schickt ihn aufs Feld, da darf er Schweine hüten. Das war für einen Juden fürchterlich. Schweine gelten als unreine Tiere. Jetzt musste er bei unreinen Tieren da aufpassen. Und er hätte gerne das, was die Schweine gegessen haben, diese Schoten, also Johanniskern, Johannesbrot, oder wie das heißt, ist auch egal. Er hätte gerne gegessen, das hat ihm aber auch niemand gegeben. Und jetzt geht ja dieser jüngere Bruder in sich, denkt mal nach und sagt, Mensch, wenn ich überlege, bei meinem Vater damals, der hat Tagelöhner, also die werden für einen Tag angestellt, die haben immer genug Geld und auch genug zu essen. Ich weiß, was ich mache. Ich gehe zurück und werde sagen, Vater, ich bin nicht mehr dein Sohn, das weiß ich, das habe ich verspielt, ich habe dich auszahlen lassen. Will ich auch gar nicht mehr sein, aber stell mich bitte als Tagelöhner ein, ich will bei dir arbeiten, dann habe ich Essen und Geld. Gemacht, getan, er macht sich auf. Und jetzt, Jesus erzählt diese Geschichte, weil er uns deutlich machen will, wie Gott ist. Denn in dem Gleichnis ist ja eindeutig, der Vater soll Gott darstellen. Und jetzt wird hier gesagt, der Sohn kommt zurück und als er noch nicht da ist auf dem Hof, da hat der Vater schon da gesessen, ich sag mal, mit dem Fernglas und hat geguckt, wer kommt denn da? Und dann erkennt er seinen Sohn. Der Vater raus aus dem Hof und rast ihm entgegen, rennt. Das war schon wieder unmöglich. Damals die alten Patriarchen, also ein älterer Herr mit einem langen Gewand, läuft. Hätte er drauftreten können, hätte er sich hingelegt. Das weiß er einfach. Aber das interessiert ihn gar nicht. Er läuft seinem Sohn entgegen. Und der Sohn, als der Vater jetzt bei ihm ist, fängt jetzt an, seinen Spruch aufzusagen. Er sagt, Vater, ich habe gesündigt vor Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Mach mich zu einer deiner Tage. Er ist noch nicht ganz fertig. Der Vater, den interessiert das gar nicht, was sein Sohn sagt. Was macht der Vater? Nimmt seinen Sohn in den Arm und küsst ihn. In dieser Corona-Zeit wisst ihr, was das bedeutet. Ne? Mal wieder in den Arm nehmen. Er gibt seinen Sohn einen Kuss. Und dann sagt er zu den Leuten, kommt, jetzt bringt mal neue Klamotten her. Der wird völlig neu eingekleidet, denn er war natürlich total runtergekommen, abgefragt. Kriegt er neue Schuhe an die Füße und er kriegt den Siegelring der Familie. Das heißt, der Vater hat seinen Sohn wieder adoptiert, den ehemaligen. Und dann sagt der Vater, so, und jetzt schlachtet mal das Mastkalb, was wir haben. Wir machen jetzt eine Party, wir feiern jetzt. Mein Sohn, der war tot, der ist wieder lebendig, der lebt, jetzt feiern wir. Und dann haben sie das Mastkalb geschlachtet und dann begann die Party. So weit, so gut. Das zeigt uns also, wie Gott ist, wenn jemand von Gott wegläuft. Sagt, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Und kommt aber dann zu der Überlegung, Mensch, ich will wieder zurück zu Gott. Dann darf der ganz sicher sein, dass der liebende Vater ihn schon erwartet und ihn gerne wieder umarmt und küsst und wieder einsetzt als ein Kind Gottes. Das ist sagenhaft. So was habe ich auch erlebt. Ne? Die Menschen, die also offensichtliche Sünder waren, wie es hier heißt, die diese Umkehr geschafft haben und sind zu Gott zurück und Gott hat sie voll angenommen. Und sie waren in der Gemeinde. So, und jetzt sage ich euch, jetzt erstmal weiter. Jetzt kommt nämlich der ältere Sohn vom Feld. Der ist immer zu Hause geblieben, wie ich damals. Ne? Ich war der Jüngere, aber ist ja egal. Ich war immer zu Hause, immer beim Eltern. Sohn der Ältere, der hat, übrigens, ich bin Westi, Entschuldigung, ich oute mich. Ich komme aus dem Ruhrpott. Und da sagt man zur Arbeit Malochen. Weißt du, ob ihr das schon mal gehört habt? Das ist übrigens biblische Sprache. Hebräisch, Altes Testament, Hebräisch, heißt Arbeiten Malach. Daher kommt Malochen. Arbeiten oder Schuften oder so. Also dieser ältere Sohn, der schuftet für seinen Vater. Jeden Tag. Jetzt kommt er vom Feld nach Hause abends und hört auf dem Hof seines Vaters Musik und Tanz. Was ist denn das, denkt er sich. Holt sich einen der Bediensteten und sagt, hey, was ist denn da los? Der Bedienstete sagt, ja, dein jüngerer Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat sich so gefreut, dass er den Leben zurück hat, dass der noch lebt. Da haben die das Mastkalb geschlachtet und machen jetzt eine Riesenparty. Jetzt setz dich mal in die Situation des älteren Bruders. Wie würdest du reagieren? Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Reaktion wäre, wow, super, mein Bruder, du bist wieder da, ich freue mich mit dir. Und wir feiern jetzt die ganze Nacht durch. Passiert aber nicht. Der Ältere wird sauer, wütend. Warum? Er ist neidisch. Und das kann ich gut nachvollziehen. Ihr müsst nämlich wissen, ich bin ein sogenanntes Gemeindekind. Also, meine Eltern waren schon gläubig. Und die waren damals schon in seiner Gemeinde und wir Kinder, mein Bruder und ich, wir wurden immer mitgenommen. Und ich habe alles von klein auf gelernt. Beten, Bibel lesen und dann später auch mitarbeiten in der Gemeinde. Dann habe ich den Jugendkreis geleitet, dann habe ich Orgel gespielt, später den Chor geleitet und was weiß ich. Wir hatten Jugendtreffen, Teestube und so weiter und so fort. Habe ich alles gemacht. Das ist sozusagen mein Werdegang. So. Das Problem war, wie ging es mir? Und jetzt wird es interessant. Der ältere Bruder sagt, der fängt jetzt an zu reden und sagt, Vater, ich muss dir eins mal sagen. Ich bin die ganze Zeit schon hier bei dir. Und ich habe deine Gebote noch nie übertreten. Ich habe immer gemacht, was du gesagt hast. Ich habe für dich gearbeitet. Jetzt, wo dieser dein Sohn, mein Bruder, zurückkommt, der das ganze Geld mit Hurerei durchgebracht hat, das ganze Vermögen, der kommt zurück und den schlachtest du gleich das Maskal und ihr feiert. Mir hast du noch nie einen Bock gegeben, dass ich mal mit meinen Freunden hätte feiern können. Das ist ja interessant. Jetzt wird es ganz interessant. In neudeutscher Sprache, oder ihr kennt die Sprache, sagt eigentlich der ältere Sohn, der sagt ja, mir hast du noch nie einen Bock gegeben. Ja? Er sagt eigentlich, hey, ich habe keinen Bock. Genau das sagt er. Ich habe keinen Bock. Daher kommt das wahrscheinlich sogar. Ich weiß gar nicht, woher diese Lebensweise kommt. Aber es könnte sein, ihr kennt das, ne? Ich habe keinen Bock zur Schule. Ich habe keinen Bock aus Hausaufgaben. Ich habe keinen Bock. Und jetzt ist meine entscheidende Frage. Jetzt denkt man an dein Christsein. Du bist heute hier in der Kirche, das heißt, irgendwie glaubst du an Gott, an Jesus. Du bist eigentlich der ältere Sohn oder die ältere Tochter. Und jetzt frage ich dich, hast du Bock? Denkt mal ganz ehrlich nach. Ich will eure Antwort nicht wissen. Ich sage euch meine. Ich hatte damals keinen Bock. Tatsächlich. Ich habe das alles gemacht. Orgel gespielt, Chor geleitet und was weiß ich. Aber Pflichterfüllung war es. Ich habe es gemacht, ja. Ich wollte Gott gefallen, ne? Also Pflichterfüllung. Ich mache meine Pflicht. Aber es war keine Beziehung zu Gott da. Ich hatte keine wirkliche Beziehung. Ich wusste gar nicht, wie ist denn Gott? Ja, ich habe immer gedacht, das ist so einer, der straft schnell. Wenn ich was Falsches mache, gibt es eine Übergebraten. Ja, und ansonsten und so weiter. Es fehlte diese lebendige Beziehung. Und da frag dich mal, hast du eine Beziehung zu dem Vater im Himmel? Jetzt komme ich nochmal auf das Sünde zurück. Ich habe nämlich auch damals, der ältere Sohn sagt, Vater, ich habe noch nie dein Gebot übertreten. Glaubt ihr, dass das stimmt? Ich nicht. Garantiert nicht. Er hat es aber gedacht. Das nennt man Selbstgerechtigkeit. Ich bin gerecht, ich brauche niemanden. Ihr Lieben, das kenne ich. Ich war früher genauso. Wie gesagt, jetzt stellt euch doch mal vor. Meine Eltern, die waren schon Christen. Und da war mein Bruder und ich. Und meine Eltern haben gesagt, ihr Lieben, wir sind Christen. Wir leben ja als Christen. Lügen ist verboten. Stehlen ist verboten. Ihr müsst immer lieb und nett zu eurem Nächsten sein. Habe ich gemacht. Mein Bruder auch. Also, mein Bruder weniger. Ich habe mir nicht angestrengt, aber es klappte natürlich auch nicht. Aber ich hatte zumindest den Eindruck, ich bin eigentlich ganz gut. Das gab es bei uns nicht. Es wurde halt nicht gestohlen. Fertig. Ja. Mit dem Lieben war es schon schwieriger. Aber ich weiß, also das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das klar kriegen. Ja? Diese Überlegung, wie stelle ich mich da? Wer bin ich? Und wenn damals unser Pastor predigte sonntags und hat über Sünde gesprochen, über Vergebung, dann habe ich mich zurückgelehnt und habe gedacht, nö, ich bin eigentlich ganz gut. Ich bin kein Mörder, ich habe niemanden umgebracht. Ich brauche das eigentlich nicht. Und wisst ihr, was das Problem war? Damit habe ich eigentlich Jesus abgelehnt. Da habe ich gesagt, ich brauche Jesus nicht. Ich brauche keine Sündenvergebung. Ich bin doch eigentlich ganz gut. Da ist der Knackpunkt, der ist schwierig. Aber eines Tages wurde mir Sünde bewusst in meinem Leben. Irgendwas ist Sünde. Hier im griechischen Urtext gibt es dieses Wort Hamartia, heißt das. Das müsste man übersetzen mit Verfehlung. Ihr kennt sicher Dartspiel oder machen wir mal Pfeil und Bogen. Ne? Da hängt so eine Scheibe, in der Mitte ist die 100, roter Punkt, und dann gibt es so Kreise drumherum, 80 und so weiter, 60, 40, 20. Ich stiele jetzt den Bogen. So, wenn ich mitten ins Mittlere treffe, in die 100, dann habe ich den Gewinn, dann habe ich das Ziel erreicht. Wenn ich die 20 treffe, also außen, habe ich das Ziel verfehlt. Pech. Aber ihr Lieben, jetzt kommt was. Wenn ich die 80 treffe und auch die 90, habe ich das Ziel trotzdem verfehlt. Ob das ein Zentimeter daneben ist oder 10 oder ein Meter, ist eigentlich wurscht. Ziel verfehlt ist Ziel verfehlt. Das meint eigentlich Sünde. Also Sünde heißt nicht stehlen, lügen und so weiter, sondern Sünde heißt, mache ich mir Gedanken, was Gott sich für mein Leben gedacht hat, seinen Plan für mein Leben. Erreiche ich den oder nicht? Mache ich das, was Gott will? Erreiche ich sein Ziel? Oder verfehle ich das? Das ist eigentlich Sünde. Und daraus kommen dann erst in der Folgewirkung Lügen, Stehlen und so weiter, was wir immer so als Sünde bezeichnen. Ich entdeckte in meinem Leben, Sünde heißt eigentlich, ich, ich erreiche Gottes Ziel nicht. Ich frage ihn gar nicht, was er will. Wir beten immer so schön, Vater unser, dein Wille geschehe. Stimmt das? Müsste Gott nicht zurückfragen, hey, mein Lieber, stimmt das? Willst du das wirklich? Oder willst du doch lieber machen, was du willst? Und ich weiß, wovon ich rede. Dann entdeckte ich nämlich in meinem Leben Sünde. Heimlich, hat niemand gewusst. Und ich dachte, die Leute in der Gemeinde, ich weiß nicht, wie ihr hier eure Leute in der Gemeinde seht, ich dachte damals, die sind alle ohne Sünde. So haben die sich dargestellt. Wenn ich die abreden höre, dachte ich immer, boah, die sind viel weiter als du. Meine Güte, das sind ja tolle Christen, weil die haben nie mal erzählt von ihren Schwächen. Deshalb mache ich euch Mut, erzählt in eurer Kirchengemeinde auch von euren Schwächen, wo ihr versagt habt. Das ist wichtig. Das muss man mal hören. Denn als Christen heißt es doch nicht, wir sind besser, sondern wir sind besser dran, weil wir Vergebung haben. Ja? Aber wie gesagt, dann entdeckte ich Sünden, dann ging es mir richtig schlecht. Schlechtes Gewissen gehabt. Und ich wusste natürlich, was in der Bibel steht. Wenn ich Gottes Ziel nicht erreiche, sagt die Bibel, dann geht es in die Hölle. Ne? So habe ich das gelesen. Da hatte ich Angst. Und dann habe ich gedacht, ich muss mal meine Sünde bekennen, weil Jesus ist doch dafür gestorben. Der Sohn Gottes hat sein Leben dafür gelassen. Das ist ein enormer Gegenwert. Das Leben eines Gottessohnes wurde gegeben, stellvertretend für die Sünde der ganzen Welt. Da ist auch meine Sünde inbegriffen. Ich muss es nur nehmen für mich. Wenn ich es nicht nehme, habe ich es nicht. Also habe ich mich aufgemacht damals zu dem Ältesten unserer Gemeinde. Der hatte so ein bisschen Vertrauen von mir. Das war so eine väterliche Figur. Ich sehe mich noch da unten stehen und ich traute mich gar nicht, den Knopf der Klingel zu drücken, weil ich gedacht habe, wenn der erfährt, was ich gemacht habe, der schmeißt mich hochkantig raus, was er gemeint. Aber ich musste es loswerden. Also bin ich hoch, wir saßen uns gegenüber und er sagte mir, ja, bekenn jetzt, was du sagen willst, ich höre zu. Und dann nach langem Rumeiern habe ich dann schließlich die Sache auf den Tisch gelegt. Und er guckte mich, ich weiß das noch, der guckte mich mit liebevollen Augen an und sagte, Ulrich, was du mir jetzt bekannt hast, das kenne ich auch. Ich habe diese Sünde auch begangen. Ich kenne das. Wir machen jetzt Folgendes. Da bin ich jetzt auf den Stuhl gekippt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Und dann hat er gesagt, wir knie jetzt nieder. Du bekennst deine Sünde vor Jesus und ich werde dir die Vergebung zusprechen. Das haben wir gemacht. Da habe ich hier gekniet, habe meine Sünde bekannt. Und ich habe die Worte noch heute im Ohr. Ne? Er hat zitiert aus der Bibel. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann hat er gesagt, das geht jetzt für dich. Das sage ich dir jetzt im Namen Jesu zu. Und ich merkte, ich bekam Luft, mir ging es besser. Ihr müsst wissen, in der Zeit dazu kam eine schwere Depression. Mir ging es also so schlecht, dass ich in der Depression gerauscht bin. Und ich sage jetzt nicht, dass mit dem Tag alles auf einmal weg war und ich war auf einmal fröhlich, aber es ging wieder aufwärts aus der Depression raus. Das hat noch lange gedauert, aber es ging aufwärts. Ich bekam wieder Luft, weil ich wusste, die Sünde, die ist jetzt weg. Also nochmal wichtig, was heißt eigentlich Vergebung? Das ist auch nochmal wichtig. Vergebung heißt nicht, dass Gott mal ein Auge zudrückt und sagt, ja, eigentlich so schlimm. Nee. Gott nimmt die Sünde sehr ernst. Und zwar, jetzt sage ich mal noch was. Immer mal wieder habe ich ein Auto vor mir fahren. Kennt ihr vielleicht auch? Meistens so schwarz lackierte, die Scheiben auch schwarz getönt. Da steht hinten in großen Lettern drauf, in so altdeutscher Schrift, Todesstrafe für Kindeschänder. Und ich denke, hey, das ist aber irgendwie merkwürdig. Jetzt muss ich euch mal was sagen. Jesus sagt, zu den Alten, früher wurde gesagt, wer jemanden umbringt, der muss vor Gericht und kriegt Todesstrafe. So war das damals. Ich aber sage, wenn du zu deinen Mitmenschen sagst, du Dummkopf, du Blödmann, hast du ihn mit Worten umgebracht und hast genau dasselbe verdient. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, Gott macht keinen Unterschied zwischen großen und kleinen Sünden. Der da in dem Auto denkt wahrscheinlich, ja, Kindeskinder, das sind die Schlimmen. Die muss man umbringen. Aber ich, wenn ich mal bei meiner Steuerhinterziehung mal 1.000 Euro, das macht doch niemand. Kennt ihr sowas? Also ich kenne das dann ja. Ich habe auch früher gedacht, ich habe doch niemanden umgebracht. Noch nie. Aber ich muss euch gestehen, ich bin ein bisschen geizig. Bin ich wirklich. Ich meine, ich muss auch, ich habe nur eine halbe Stelle als Pastor bei uns. Ne? Da muss man auch ein bisschen und so weiter. Aber ich merke, manchmal ist das nicht gut. Und ich merke, dass Gott sagt, lieber Ulrich, der 15-fache Mörder sündigt und du sündigst. Du bist nämlich geizig. Und da gibt es keinen Unterschied. Sünde, also Zielverfehlung ist Zielverfehlung. Das müssen wir entdecken. Und dann ist es wichtig, dass wir die Vergebung in Anspruch nehmen. Jetzt komme ich zurück zu dem älteren Sohn. Der sagt, Vater, ich war die ganze Zeit bei dir. Kannst du vielleicht auch sagen, ne? Ich war die ganze Zeit im Gottesdienst, ich war immer dabei, habe mitgearbeitet in der Kirche, geweiht und alles weiter. Und dann sagt er, mir hast du noch nie einen Bock gegeben. Er hatte keinen Bock. Das ist gefährlich. Hatte ich damals auch. Also weil ich die Sachen nur pflichten. Und übrigens, nachdem ich meine Sünde so bekannt habe, was ich euch gerade erzählt habe bei dem Ältesten, da hat sich auch mein Leben in dem Sinne verändert, dass ich lernte Gott als ein Gott der Liebe kennen. Da baute sich eine Beziehung auf. Und dann fing ich an, anders für ihn zu arbeiten. Aus Freude, aus Dankbarkeit. Nicht aus Pflichterfüllung. Das ist der Unterschied. Dann bekam ich Bock. Da habe ich gesagt, ja, das mache ich gerne. Jesus, das mache ich gerne für dich. Du hast so viel für mich getan. Mache ich doch auch. Ja, also, versteht ihr? Und das bewahrt dich dann auch vom Burnout. Denn wenn du es anders machst, kriegst du garantiert einen Burnout. Ich habe einen gekriegt. Vorher. Das geht schnell. Ja? Also deshalb auch die Frage, lässt du dich beschenken? Jetzt kommt nämlich die Antwort des Vaters, nachdem der Sohn so ihn angeklagt hat, gesagt, ich war immer bei dir, mir hast du nie einen Bock gegeben, ich habe noch nie deine Gebote übertreten, ich habe immer gemacht, was du wolltest. Und da sagt er, der Vater macht ihm keine Anklage. Das ist wieder der Gott der Liebe. Der liebt nämlich auch uns Fromme. Finde ich schön, der liebt mich genauso. Und der Vater sagt, mein Sohn oder meine Tochter, du bist die ganze Zeit bei mir. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Wörtlich im griechischen Urtext. Und was mein ist, ist dein. Das müssen wir ein bisschen übersetzen. Ich würde so übersetzen, was mir gehört, gehört auch dir. Klar, der jüngere Sohn hatte sich ja sein Erbe auszahlen lassen. Das hat er durchgebracht. Der ältere Sohn war ja auch Erbe. Und der Vater sagt, hey, das gehört dir alles. Aber du hast es nie in Anspruch genommen. Hier merke ich es, der Punkt. Das heißt, du müsstest dich mal fragen, was hat Gott alles? Und was will ich von ihm in Anspruch nehmen? Da komme ich jetzt mal auf den Heiligen Geist zu sprechen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, dass er bald zurückgehen wird von dieser Welt in die unsichtbare Welt Gottes, Himmelfahrt. Ne? Und die Jünger waren traurig, dass Jesus nicht mehr da ist. Und Jesus hat gesagt, ihr braucht nicht traurig zu sein. Wenn ich weggehe, sende ich euch meinen Stellvertreter. Oder man kann auch übersetzen, meinen Anwalt oder meinen Tröster. Das ist der Heilige Geist. Der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und der wird euch auch Kraft geben, das zu tun, was ich euch sage. Also Heiliger Geist ist sehr wichtig als Christ. Das habe ich auch erst später entdeckt. Vorher war ich einer, der alles selbst gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. So ein Machertyp. Ja, also... Wenn ich gearbeitet habe in der Gemeinde, habe ich gedacht, ja, das kriegen wir schon hin, das machen wir auch noch, das machen wir auch noch, das geht auch noch und so weiter, bis ich mein Burnout hatte. Weil ich ja alles aus eigener Kraft gemacht habe und irgendwann ist dein Vorrat zu Ende, dann geht es nicht mehr. Und deshalb ist es wichtig, dass ich sage, Herr, ich schaffe es nicht, ich brauche deine Kraft. Was soll ich überhaupt tun? Also erstmal fragen, was ist dein Wille? Und wenn ich den weiß, sage, Herr, ich schaffe das nicht, ich brauche deine Kraft. Beispiel: Morgens bete ich und nehme mir vor und sage, Herr, an diesem Tag möchte ich alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, lieben, so wie du sagst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott. Und wenn ich abends ins Bett gehe, könnte ich folgen. Das hat nicht funktioniert. Der hat mich verletzt, ich habe den verletzt, da gab es Streit und so weiter. Ihr kennt das vielleicht. Und dann sage ich, Herr, ich brauche jetzt deine Hilfe, ich schaffe das nicht. Das musst du ihm aber sagen. Das hat der ältere Sohn anscheinend nie gesagt. Der Vater sagt doch, hey, was mir gehört, gehört auch dir. Du hättest einen Bock haben können. Ich hätte dir gerne einen gegeben. Hättest du auch feiern können mit deinen Leuten. Aber du hast mich ja gar nicht gefragt. Weil wahrscheinlich der Ältere gesagt hat, ich mache das selbst. Ich brauche niemanden. Kennst du diese Einstellung? Ich höre das immer mal in unserer Gemeinde. Wenn ich mal jemandem anbiete, dass ich dem was helfen will, dann sagt er, nee, ich will sie ja nicht belasten. Oder ich will dich ja nicht, ich will dich nicht belasten. Nee. Und dann sage ich, du darfst mich aber belasten. Und Jesus sagt auch, du darfst mich belasten, du sollst mich belasten, denn ich habe deine Last getragen am Kreuz. Deshalb lade jetzt bitte deine Last bei mir auf und dann schenke ich dir die absolute Freiheit. Vergebung heißt, es ist so, als hätte es nie stattgefunden. Das lasst euch mal auf der Zunge zergehen. Ich erkläre mir das immer so, wenn ich mal eines Tages im Himmel sein sollte bei Gott, dann läuft vielleicht der Film meines Lebens ab. Ne? Die Bibel berichtet ja, da gibt es so ein Buch des Lebens, da wird mal geguckt, was da so alles steht. Bei mir steht, da wird es mir ein bisschen schlecht. Aber jetzt stelle ich mir vor, dass ich sage, Herr, weißt du noch damals, ich schäme mich, was ich da gemacht habe, wie schrecklich. Und Gott wird sagen, hä, von was redest du? Dann sage ich das und das und das. Ich erinnere mich nicht. Wann soll das geschehen sein? Nein, gibt es nicht. Das hast du vergeben. Vergebung heißt Auslöschung. So, als hätte es nicht stattgefunden. Und ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, dass ich diesen Ballast, der so hinter mir liegt, in meinem ganzen Leben, dass ich weiß, das ist weg. Als wäre es nie geschehen. Das ist Vergebung. Aber das muss ich nehmen. Ich muss die Vergebung annehmen. Ich muss sagen, Jesus, ich glaube, du bist auch dafür gestorben. Was du gemacht hast, gilt auch mir. Ich nehme es jetzt aus deiner Hand an. Das hat der ältere Sohn nicht gemacht. Deshalb sagt der Vater, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt entlasse ich dich in die nächste Woche und überleg mal an den einzelnen Tagen, die jetzt vor dir liegen. Was könntest du von Gott in Anspruch nehmen? Also, ich kann das jetzt nicht, ich kann dir nur ein paar Beispiele nehmen. Du könntest sagen, Vergebung will ich in Anspruch nehmen. Dann mach's aber bitte auch. Dann bete zu Jesus und sag, Jesus, vergib mir meine Schuld. Und er schenkt dir die Vergebung. Ewiges Leben kannst du in Anspruch nehmen. Du kannst sagen, ja, Herr Jesus, ich weiß, wenn ich mal sterbe, werde ich bei dir sein. Ich nehme das an. Oder auch Kraft zum Lieben. Ist bei mir ein Problem. Auch bis heute. Aber ich sage, Heiliger Geist, hilf mir, gib mir Kraft, das zu tun, was du willst. Und erinnere mich, wenn ich mal wieder irgendwie blöd über andere rede, ja, beim Dritten und nicht mit demjenigen selbst. Das ist so meine Schwäche. Ich traue mich immer nicht, mit Leuten selbst zu reden, dann ist die große Gefahr, man redet mit einem Dritten und das ist Sünde. Ja, und dann, dass ich sage, Heiliger Geist, erinnere mich, dass da so eine Klingel in meinem Kopf geht, halt, geh mit dir direkt hin und rede mit demjenigen selbst. Versteht ihr, dass es darum geht? Und dann kann das anders werden. Und jetzt ist noch eins wichtig, diese Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Für mich ist ganz klar, Jesus erzählt die nur wegen dem zweiten Sohn. Das ist das Entscheidende. Deshalb will er das beides erzählen. Das ist eigentlich der Punkt. Bei dem ersten Sohn gibt es nämlich ein Happy End. Der erste Sohn kommt zurück, der Vater nimmt ihn auf und die Feier. Und das darf man auch den Leuten sagen. Wenn jemand ist, wer weiß, was er gesündigt hat, das spielt keine Rolle. Wenn er zurückkommt zu Gott, wird ihn Gott umarmen und ihn küssen und er wird ihn aufnehmen und es gibt ein Fest im Himmel. Das dürfen wir verkündigen. Hier in der Stadt, bei mir auch, überall. Super. Aber der zweite Sohn, da bleibt die Geschichte offen, hat ein offenes Ende, ganz bewusst von Jesus so gemacht. Wir wissen nicht, ob der ältere Sohn reingegangen ist und mitgefeiert hat. Das wissen wir nicht. Warum? Ich lasse auch diese Frage jetzt für dich stehen. Frag dich die Frage, willst du reingehen und mit dem Vater feiern? Oder bist du verbittert und sagst, nein, ich habe keinen Bock, ich will nicht und ich habe ja auch nichts und so weiter. Oder lässt du dir vom Vater sagen, was mir gehört, gehört dir. Ich gehe mit und feiere mit. Das ist die Herausforderung. Das würde ich uns heute gerne weitergeben. Und das nimm mal mit in die nächste Woche auch. Und überleg dir, bin ich bereit, mit reinzugehen zum Vater, das ewige Leben zu ergreifen, mir vergeben zu lassen. Was ihm gehört, gehört auch mir. Und jetzt spreche ich jetzt den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich. Und gib dir Frieden. Amen.
Nun singe Lob, hoch, du Christenheit, dem Vater, Sohn und Geist. dem Vater, Sohn und Geist, dem Vater, Sohn und Geist, der aller Orts und aller Zeit sich gütig uns erweist, sich gütig uns erweist. Der Freude uns und Frieden gibt, den Geist der Heiligkeit, den Geist der Heiligkeit, den Geist der Heiligkeit, der uns als seine Kirche liebt, ihr Heiligkeit verleiht, ihr Einigkeit verleiht. Herr, lass uns Geschwister sein, der Eintracht uns erfreuen, der Eintracht uns erfreuen, der Eintracht uns erfreuen, an seiner Liebe Widerschein, die Christenheit erneuen, die Christenheit erneuen. Hirte, Herr Jesus Christ, steh deiner Kirche bei, steh deiner Kirche bei, steh deiner Kirche bei, das über allem, was da ist.